Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn eines Tages jemand an Ihre Haustür klopft und behauptet, Ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin zu sein, machen Sie nicht die Tür zu. Vielleicht haben unsere Nachkommen eine Zeitmaschine gebaut und wollen nachsehen, was ihre Vorfahren so treiben.
Das war der amerikanische Physiker und Bestsellerautor Michio Kaku. Warum er Zeitreisen für möglich hält, das erfahren Sie später in der Sendung. Außerdem besuchen wir den höchsten Testturm für Aufzüge der Welt. Und wir haben eine neue Folge in unserer Serie Verrechnet im Programm. Heute die Suche nach Vulkan. Warum Astronomen jahrzehntelang nach einem Planeten geforscht haben, den es nie gegeben hat. Am Mikrofon ist heute Marieke Degen. Herzlich willkommen. Dubai hat Dutzende, New York sowieso und Taipeh hat zurzeit den höchsten. Die Rede ist von Wolkenkratzern. Sie sind beliebt wie nie. Je höher und schicker, desto besser. Für die riesigen Türme braucht man aber auch die passenden Fahrstühle. Die müssen nämlich immer schneller und immer belastbarer werden. In Japan ist seit einem halben Jahr der höchste Testturm für Aufzüge der Welt in Betrieb. Inazawa heißt er und ist 173 Meter hoch. Das entspricht etwa 40 Etagen. Peter Kujat hat die Forscher im Testturm besucht.
Inazawa in der japanischen Aussprache wird unterteilt in I-Na-Sa-Wa. Das ist der Grund, warum wir auf 173 Meter bestanden. 173. Erklärt Junichi Yamabayashi von Mitsubishi Electric. I steht für Ichi, 1, Na für Nana, 7, Sa für San, 3 und Wa für die 0, also 173,0 Meter. Vom Aussichtsplateau des Aufzugstestturms in Inazawa sieht man die Hochhäuser von Nagoya und die Berge jenseits der Ebene. Der kleine Vorort selbst hat kaum größere Bauwerke. Aber die Menschen sind stolz auf ihr neuestes Wahrzeichen, ein fensterloser quadratischer Schacht, der wie ein Kamin 173 Meter in den Himmel ragt. Dadurch, dass die Gebäude in der Welt immer höher und größer werden, steigen auch die Anforderungen an uns. Es müssen immer schnellere Fahrstühle und Aufzüge mit größerer Kapazität entwickelt werden. Um auf diese veränderte Nachfrage zu reagieren, haben wir diesen Turm gebaut. Auf diese Weise können wir forschen und unseren Kunden mehr Sicherheit, aber auch Komfort bieten. Hideyuki Ikejima ist stellvertretender Geschäftsführer. Im Gespräch weist er immer wieder darauf hin, dass die Sicherheit und die Notwendigkeit, Menschenmassen effizient in die einzelnen Stockwerke zu bringen, an erster Stelle stehen. Der Yokohama Landmark Tower zum Beispiel, das mit 296 Metern höchste Gebäude Japans, bietet auf 70 Stockwerken 392.000 Quadratmeter Bürofläche an. 1993 fertiggestellt, bringt ein Aufzug von Mitsubishi Electric die Gäste mit 750 Meter pro Minute, das sind 45 Stundenkilometer, zur Aussichtsetage. Das war lange Zeit der schnellste Fahrstuhl der Welt, bis die Konkurrenz im zwischenzeitlich höchsten Gebäude der Welt, im Taipei 101, einen Aufzug mit 108 Metern pro Minute installierte. Bis zu der Geschwindigkeit von 750 Metern pro Minute konnten wir hier ausreichend Tests mit dem früheren Turm von 65 Metern Höhe machen, sowie Simulationsanlagen auf der Ebene. Anfang des Jahres wurde der neue Testturm mit 173 Metern in Betrieb genommen. 5 Milliarden Yen, mehr als 30 Millionen Euro, hat sich Mitsubishi Electric das Projekt kosten lassen. Der neue Testturm, Solae genannt, soll helfen, die Auszeichnung für den schnellsten Aufzug der Welt zurückzuholen. Wie schnell es dann in die Höhe geht, das will Hideyuki Ikejima nicht verraten. Die technische Entwicklung an und für sich ist schon fertig. Aber bis wir das Produkt auf seine Sicherheit hin getestet haben und wir es verkaufen können, dauert es noch 2-3 Jahre. Im Testturm selbst ist alles, abgesehen von einem schmalen Weg mit blickdichten Planen, verhängt. Geheimhaltung scheint auf dem Weg zum Erfolg wichtig zu sein. Was genau getestet wird und wie viele Aufzüge im neuen Turm eingesetzt werden, könne er leider nicht sagen. Dafür demonstriert Junichi Yamabayashi, wie leise und gleichmäßig der Fahrstuhl die 170 Meter absolviert. Eine 10-Yen-Münze wird hochkant auf den Boden des Fahrstuhls gestellt und bleibt trotz beachtlicher Geschwindigkeit bis zu Ende der Fahrt in dieser Position. Im obersten Stockwerk des Turms ist zwar die Aussicht beeindruckend, aber wenig deutet auf die Forschung hin, die hier stattfindet. In der Mitte steht ein Gerät, so groß wie ein Kleinwagen. Das dient dazu, bei Erdbeben die Schwankungen des Turms auszugleichen, erklärt Ikejima und lacht auf die Frage, ob damit auch ein Erdbeben simuliert werden könne. Das kann ich nicht sagen, aber wenn Sie es so sagen... Japan hat strikte Vorschriften bezüglich der Erdbebensicherheit von Gebäuden. Das gilt natürlich auch für Fahrstühle. Diese müssen automatisch stoppen, wenn ein größeres Erdbeben von einem Frühwarnsystem gemeldet wird. Im Idealfall überprüfen Sensoren dann die Funktionstüchtigkeit der Aufzüge automatisch und erlauben bei keiner Beschädigung die Wiederaufnahme der Fahrt. Je höher und größer die Gebäude in der Welt werden, umso wichtiger wird die Frage der Sicherheit, nicht nur im Hinblick auf Erdbeben. Es ist normalerweise so, dass man bei Feuer keinen Fahrstuhl benutzen darf, sagt Hiroyuki Ikejima. Aber seit kurzem wird in Japan darüber diskutiert, welche Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, damit man den Aufzug als wirksamstes Beförderungsmittel auch im Brandfall benutzen kann.
Aus Inazawa in Japan war das Peter Kujat.
13,84.
Die Rechnung war eine Milchmädchenrechnung.
Pi mal Daumen.
Schön wär's.
Und so kam es leider zu diesem Unglück.
Verrechnet.
9 Flops der Mathematik.
Heute Flop 4.
Unser Sonnensystem hat 8 Planeten. Jedenfalls seit 2006. Damals hat die Internationale Astronomische Union den 9. Planeten Pluto zum Zwergplaneten degradiert. Im 19. Jahrhundert sind Astronomen allerdings davon ausgegangen, dass es noch viel mehr Planeten gibt. Einer davon sollte Vulkan sein, ein Trabant, der noch dichter um die Sonne kreisen sollte als Merkur. Jahrzehntelang haben die Forscher mit ihren Teleskopen den Himmel nach Vulkan abgesucht, doch dann hat sich herausgestellt, sie waren einem Rechenfehler aufgesessen. Frank Rothelüschen berichtet.
Intermerkuriale Planeten heißen die bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesenen, sondern nur vermuteten Planeten, welche innerhalb der Merkurbahn um die Sonne laufen. Wenn solche Körper nicht allzu klein sind, so wird man sie, wenn nicht mit bloßem Auge, so doch durch das Fernrohr zeitweilig wahrnehmen können.
Im Lexikon der Astronomie von 1882 waren sie ein topaktuelles Thema. Planeten, die noch näher um die Sonne kreisen als der Merkur. Vulkan, so sollte der größte dieser hypothetischen Himmelskörper heißen. Viele Astronomen des 19. Jahrhunderts waren derart fest von seiner Existenz überzeugt, dass sie jahrzehntelang nach ihm suchten. Ihre Überzeugung fußte vor allem auf einem Durchbruch, der die Fachwelt im Jahre 1846 erschüttert hatte, die Entdeckung des Neptun, des achten und äußersten Planeten. Zuvor hatte Uranus als Außenposten des Sonnensystems gegolten. Doch etwas stimmte nicht mit der Umlaufbahn von Uranus.
Und zwar stellte man fest, etwa um 1820, dass der Planet zunächst schneller war, als er nach der theoretischen Berechnung sein sollte. Und nach 1820 wurde er auf einmal abgebremst in seiner Bahn.
Sagt Eugen Willerding vom Argelander Institut für Astronomie der Universität Bonn. Das Herumeiern des Uranus, damals ein mysteriöses Rätsel für die Himmelsforscher.
Es gab verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese war die, es muss noch ein anderer Planet im äußeren Sonnensystem sein, der die Bahn von Uranus irgendwie stört.
Es war vor allem der französische Mathematiker Urbain Le Verrier, der einen neuen Planeten als Grund für die Abweichungen vermutete. Mit den Gleichungen der Himmelsmechanik, also dem Newtonschen Gravitationsgesetz, konnte er die Bahn des neuen Planeten verblüffend genau berechnen. Und tatsächlich, kurze Zeit später fand man Neptun fast genau dort, wo ihn Le Verrier prophezeit hatte. Der erste Planet, der nicht durch bloßes Herumsuchen entdeckt wurde, sondern durch eine gezielte Voraussage. Ein Triumph der Mathematik. Angestachelt durch diesen Erfolg hielt Le Verrier nach weiteren Kandidaten Ausschau.
Er hat natürlich jetzt danach gesucht, ob es vielleicht noch einen anderen Planeten Außenbereich gibt, aber da gab es zunächst keine Hinweise, aber dann hat man festgestellt, dass die Merkurbahn nicht genau nach den newtonschen Gesetzen sich bewegte.
Merkur umkreist die Sonne auf einer Ellipsenbahn. Die Achse dieser Bahn dreht sich im Laufe der Zeit, und zwar pro Jahrhundert um 42 Bogensekunden schneller, als es die Himmelsmechanik zu erklären vermochte. Da dürfte also wieder ein unbekannter Planet im Spiel sein, dachte sich Le Verrier. Ein Planet, der noch dichter um die Sonne kreisen sollte als Merkur. Vulkan, so nannte Le Verrier den hypothetischen Trabanten und trat 1859 mit seiner Voraussage einen astronomischen Goldrausch los. Überall auf der Welt wurden die Teleskope zur Sonne gerichtet, in deren Nähe nämlich vermutete man Vulkan.
Noch vor Ende 1879 machte der Arzt Lescarbot in Orège im Departement Eure-et-Loire die Mitteilung, dass er bereits am 26. März 1859 einen scharf begrenzten schwarzen Fleck in der Zeit von einer Stunde 17 Minuten vor der Sonnenscheibe habe vorübergehen sehen, dass aber die Hoffnung, den neuen Planeten noch einmal zu beobachten, ihn veranlasst habe, so lange zu schweigen.
Auch andere Astronomen, etwa der Quedlinburger Pfarrer Johann Heinrich Fritsch oder ein britischer Ingenieur namens Lammes, berichteten von verdächtigen Flecken, die sie vor der Sonne haben vorüberziehen sehen. Und manche versuchten, Vulkan während einer Sonnenfinsternis dingfest zu machen. Letztlich aber entpuppten sich die Erfolgsmeldungen allesamt als Fehlalarm.
Es war entweder ein Sonnenfleck oder es waren vielleicht auch Kometen oder Bruchstücke von Kometen, die man gesehen hatte.
Um 1900 ließ der Beobachtungsdrang der Astronomen spürbar nach. Doch die fehlenden 42 Bogensekunden der Merkurbahn blieben ein Rätsel. Gelöst wurde es erst durch das wohl größte Physikgenie aller Zeiten.
Dann kam plötzlich Albert Einstein, der eine alternative Gravitationstheorie entwickelt hat, praktisch eine Weiterentwicklung der newtonschen Theorie. Und er hat 1960 genau die Arbeit herausgebracht, die mit einem einzigen Schlag diese zusätzlichen 42 Bogensekunden pro Jahrhundert mit einer einzigen Formel erklären konnte.
Vereinfacht gesagt ist die Gravitationswirkung der Sonne auf den Merkur derart gewaltig, dass sie Raum und Zeit buchstäblich krümmt. Und genau diese Raumkrümmung gibt der Merkurbahn einen zusätzlichen Push, der allein mit Einstein zu verstehen ist. Le Verrier hatte also im falschen Modell gerechnet, mit der Newtonschen Himmelsmechanik. Er hatte sich auf Gleichungen verlassen, die für Merkur schlicht und einfach nicht gelten. Ein Fehler, der eine Generation von Astronomen auf die falsche Fährte geschickt hat. Le Verrier aber sollte sein Scheitern nicht mehr erleben.
Le Verrier hatte die Frage der intermerkurialen Planeten zur Sprache gebracht und glaubte, die Beobachtungen von Fritsch, Lescarbot und Lammes auf ein und denselben Körper beziehen zu dürfen. Der Tod rief ihn indessen am 23. September 1877 ab, ohne dass seine Hoffnung auf Wiederauffindung des vermuteten Planeten erfüllt worden wäre.
Frank Grotelüschen war das über die vergebliche Suche nach Vulkan. Alle Beiträge unserer Serie Verrechnet können Sie natürlich auch im Internet nachlesen und nachhören unter www.deradio.de. Einmal Steinzeit und zurück mit Zwischenstopp im Mittelalter, bitte. So würden wir vielleicht Fahrkarten kaufen, wenn wir durch die Zeit reisen könnten. Zeitreisen sind reine Science-Fiction, noch. Unsere Nachfahren könnten eines Tages tatsächlich einen Ausflug in die Vergangenheit machen. Daran glaubt zumindest Michio Kaku. Er ist einer der berühmtesten Physiker Amerikas und schreibt populärwissenschaftliche Bücher, die zur Pflichtlektüre in Hollywood gehören. Sein neuestes heißt Physics of the Impossible, Physik des Unmöglichen. Max Rauner hat den Autor in New York getroffen.
Die Wegbeschreibung von Michio Kaku ist alles andere als Science Fiction. Nehmen Sie die U-Bahn zur 137. Straße, laufen Sie zur Convent Avenue und fahren Sie mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock der Physikfakultät. Man kann sich also noch nicht zu ihm ins Büro beamen lassen. Noch nicht. Kaku glaubt, dass viele Technologien, die uns heute in Science-Fiction-Filmen begegnen, eines Tages Wirklichkeit werden. In seinem neuen Buch Physics of the Impossible, die Physik des Unmöglichen, versucht er, weit in die Zukunft zu schauen.
Today we have nearly a theory of everything.
Wir haben uns der Weltformel schon sehr weit angenähert. Wir haben Einsteins Relativitätstheorie für das ganz Große, schwarze Löcher zum Beispiel oder expandierende Universen. Und wir haben die Quantenphysik für die ganz kleinen Dinge. Damit haben wir ein ziemlich gutes Verständnis für die Naturgesetze bis hin zum Zentrum eines schwarzen Lochs oder sogar dem Urknall. Deshalb können wir heute tatsächlich vorhersagen, welche Dinge möglich oder unmöglich sind. Ich war schockiert herauszufinden, dass das meiste, was wir in den Filmen sehen, tatsächlich möglich ist.
Tarnkappen zum Beispiel, die uns unsichtbar machen. Aber auch Laserschwerter und die Gedankenübertragung mit Hilfe von Gehirnchips. Solche Geräte würden wohl schon in diesem oder im nächsten Jahrhundert gebaut, behauptet Kaku. Und dann gäbe es noch eine zweite Kategorie von Technologien. Solche, die physikalisch möglich seien und vielleicht in einer fernen Zukunft von fortgeschrittenen Zivilisationen beherrscht würden. Zu ihnen zählt der Physikprofessor die Zeitreisen.
Stephen Hawking tried very hard to prove that time travel was impossible.
Der britische Physiker Stephen Hawking versuchte hartnäckig zu beweisen, dass Zeitreisen unmöglich sind. Er scheiterte. Heute sagt er, dass sie zwar möglich, aber nicht realistisch sind. Man müsste dafür die Energie eines schwarzen Lochs zähmen. Ich denke, dass eine sehr weit fortgeschrittene Zivilisation durchaus dazu in der Lage sein könnte. Wenn eines Tages jemand an ihre Haustür klopft und behauptet, ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin zu sein, machen Sie nicht die Tür zu. Vielleicht haben unsere Nachkommen eine Zeitmaschine gebaut und wollen nachsehen, was ihre Vorfahren so treiben.
Schwarze Löcher haben so viel Materie, dass sie die Raumzeit krümmen und Lichtstrahlen in eine Kurve zwingen. Wenn ein schwarzes Loch rotiert, bildet es im Zentrum einen Ring, das berühmte Wurmloch. So wie ein Wurm eine Abkürzung zwischen zwei Apfelhälften nimmt, verbindet ein kosmisches Wurmloch zwei unterschiedliche Raumzeiten. Wer durch den Ring fällt, der reist in die Vergangenheit. Allerdings gibt es da noch ein logisches Problem. Wenn man nämlich in der Vergangenheit auf seine Vorfahren trifft und einen davon umbringt, dürfte man später gar nicht auf die Welt gekommen sein. Das Großvaterparadoxon. Aber auch darauf hat Michio Kaku eine Antwort.
The paradoxes of time travel can also be solved.
Mithilfe der Quantenphysik verschwinden die Paradoxien der Zeitreisen. Demnach ähnelt die Zeit einem Fluss, der sich verzweigen kann. Jedes Mal, wenn er sich verzweigt, entsteht ein Paralleluniversum. Bei der Zeitreise hüpft man von einem Strom in den anderen. Wenn man also in die Vergangenheit reist und die Ermordung Abraham Lincolns verhindert, hat man nur den Abraham Lincoln eines anderen Universums gerettet, nicht den eigenen Lincoln. Die Eltern und die eigene Vergangenheit sind unveränderbar.
Als Kind war Michio Kaku selbst ein leidenschaftlicher Science-Fiction-Fan. Jeden Samstag schaute er die Fernsehserie Flash Gordon.
Irgendwann wurde mir klar, dass ich nie im Leben Flash Gordon werden würde. Ich hatte keine blonden Haare, ich hatte keine Muskeln. Es gab aber in der Serie auch den Wissenschaftler Sarko, offensichtlich nach Albert Einstein modelliert, der alles möglich machte. Ich wollte sein wie Dr. Sarko, mit all seinen Raumschiffen und fantastischen Erfindungen.
Kaku wurde Physikprofessor. Und heute gibt er sein Wissen zurück. Beim Hollywood-Studio Miramax sind seine Bücher Pflichtlektüre für Drehbuchautoren.
Warum Zeitreisen Wirklichkeit werden könnten, ein Bericht von Max Rauner. Und die Nachrichten aus der Wissenschaft gibt es jetzt mit Monika Seinsche.
Das Atommülllager Asse 2 soll geschlossen werden. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel und Forschungsministerin Annette Schavan wollen eine Arbeitsgruppe einsetzen, die mögliche Schließungskonzepte prüfen soll. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Salzlauge in dem Atommülllager bei Wolfenbüttel stark radioaktiv belastet ist. Die zulässigen Grenzwerte sollen um das 8- bis 9-fache überschritten worden sein. Die Arbeitsgruppe soll sowohl die notwendigen rechtlichen Genehmigungen für das künftige Verfahren als auch die Fehler im bisherigen Betrieb klären, sagten die Minister bei einem Krisentreffen in Berlin.
Pizzagewürze lindern Entzündungen.
Das berichten schweizerische und deutsche Forscher in der Fachzeitschrift PNAS. Verantwortlich für die entzündungshemmende Wirkung sei der Stoff Beta-Cariophyllen, der in vielen Gewürzpflanzen wie Oregano, Basilikum, Rosmarin, Zimt oder Pfeffer vorkommt. Die Forscher entdeckten, dass dieser Wirkstoff an bestimmte Rezeptoren in der Zellmembran andockt und dadurch das Verhalten der Zelle so verändert, dass diese weniger entzündungsfördernde Signalstoffe aussendet. Sie behandelten Mäuse, die eine entzündliche Schwellung an der Pfote hatten, mit Beta-Cariophyllen. In 70% der Fälle klang die Schwellung daraufhin ab. Experimente an Mäusen zeigten nach Aussage der Forscher außerdem, dass die Substanz auch bei Osteoporose wirksam ist.
Krokodile verabreden ihre Geburt.
Mit Rufen verständigen sich Krokodilbabys noch im Ei mit ihren Geschwistern auf einen gemeinsamen Schlüpftermin. Das haben französische Forscher herausgefunden und im Fachblatt Current Biology beschrieben. Sie spielten einer Gruppe von Eiern eine Minute lang die wie Umpf klingenden Rufe vor und beobachteten anschließend, dass alle Krokodilbabys innerhalb von 10 Minuten schlüpften. wurden die Eier gar nicht oder mit beliebigem Lärm beschallt, zog sich das Schlüpfen der Geschwister über 5 Stunden hinweg. Durch die Absprache und das gleichzeitige Schlüpfen erhöhen die Neugeborenen ihre Überlebenschancen, vermuten die Forscher, da die erwachsenen Tiere sie so besser schützen könnten.
Die Odyssee endete am 16. April 1178 vor Christus.
Das schreiben argentinische und US-amerikanische Astronomen in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Sie hatten verschiedene Aussagen zu Himmelsereignissen aus Homers Odyssee analysiert und herauszufinden, an welchem Tag Odysseus seine Heimat erreichte. Homer zufolge war dieser Zeitpunkt gekennzeichnet durch eine Sonnenfinsternis sowie durch eine hoch am Firmament stehende Venus und 2 Sternenkonstellationen, die gleichzeitig am Himmel sichtbar waren. Der Sternhaufen der Plejaden und das Sternenbild des Bärenhüters. Außerdem stand der Merkur, dem Schriftsteller zufolge, nahe des westlichen Endes seiner Umlaufbahn. Da all diese Ereignisse nur ein einziges Mal im selben Muster auftreten, konnten die Forscher Odysseus' Heimkehr auf den Tag genau datieren. Ihrer Ansicht nach unterstützen diese Ergebnisse die generelle Glaubwürdigkeit von Homers Epos.
Betäubungsmittel können Schmerzen verstärken.
Einige gängige Narkosemittel aktivieren schmerzempfindliche Nervenzellen und verursachen dadurch stärkere Wundschmerzen nach Operationen und eine allgemeine Erhöhung der Schmerzempfindlichkeit. Das berichten amerikanische Forscher im Fachmagazin PNAS. Bei Untersuchungen an Nervenzellen und Mäusen sahen die Forscher, dass die Substanzen in schmerzempfindlichen Nervenzellen Signale auslösen, indem sie auf 2 Rezeptoren namens TRPA1 und TRPV1 einwirken. Diese Moleküle sind auch für die Schmerzen bei Kontakt mit Hitze oder scharfen Stoffen verantwortlich. Die Forscher empfehlen, bei der Narkose zusätzliche Substanzen zu verabreichen, die diese Rezeptoren blockieren und damit den Schmerz mindern.
Japan verkauft mehr Walfleisch als erlaubt.
Der Internationale Tierschutzfonds hat 99 Walfleischprodukte von japanischen Märkten genetisch analysiert und festgestellt, dass das Fleisch von 15 verschiedenen Finnwalen stammte. Offiziell habe Japan aber nur 13 erlegte Finnwale gemeldet, hieß es auf der Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission in Santiago de Chile. Japan darf zu Forschungszwecken Finnwale erlegen und deren Fleisch später auch verkaufen, muss aber die Zahl der getöteten Tiere melden. Dass Fleisch von mehreren Tieren verkauft wurde, als offiziell getötet wurden, lässt sich nach Ansicht des Internationalen Tierschutzfonds nur dadurch erklären, dass Japan entweder nicht alle getöteten Wale melde oder die illegale Jagd nicht unterbinden könne.
Russland bereitet sich auf einen Militäreinsatz in der Arktis vor.
Russlands Militär hat eigenen Angaben zufolge mit der Ausarbeitung möglicher Kriegspläne für die Arktis begonnen.